Susanne einen ganz starken Schwerpunkt auf Digitalität legt. Das hängt mit ihrer eigenen Theaterarbeit zusammen und auch mit ihrer hohen Expertise, die sie in dem Bereich hat. Und wir haben dann die zwei Ausgaben, die wir live gemacht haben, immer mit einem Schwerpunkt auf den sogenannten Digitaltrack veranstaltet, wo sich Menschen, die an der Schnittstelle zwischen darstellenden Künsten und Digitalität arbeiten, austauschen, Wissen transferieren, Projekte vorstellen, Diskurse fortführen. Und das war natürlich eine fantastische Grundlage, um dann sehr, sehr kurzfristig und schnell das Hauptsache-Frei-Festival zum Hauptsache-Online-Festival zu machen.
Also war das sozusagen schon die richtige Vorlage, die ihr hattet, was ja für viele im Moment weniger der Fall ist. Also da ist ja oft die Erfahrung, der Erfahrungshorizont mit dieser Verlegung ins Virtuelle noch nicht so gegeben. Was denn sind denn eure Erfahrungen jetzt, weil ihr blickt jetzt darauf zurück, wie ist das gegangen, wie ist das gelaufen, was sind so die Erkenntnisse aus diesem Prozess?
Also es hat gerade so geklappt. Also ich würde mal sagen, die digitale Infrastruktur ist noch nicht optimal für sowas. Gar nicht. Aber es hat gut geklappt. Mit kleinen Abstrichen war es wirklich eigentlich eine schnelle und also von der technischen Seite und von der Seite der Moderatorinnen und der Hosts und vor allen Dingen der Künstlerinnen und Künstler, die sich halt auch in einer ganz, ganz kurzen Zeit dann von einem richtigen analogen Bühnenraum auf einen digitalen Raum umstellen mussten, war das eine fantastische, also eine wirklich brillante Übertragungsleistung.
Wie hat sich denn das auch inhaltlich ausgewirkt? Ja, sicherlich muss ja in so einem Falle. Also auf die Beiträge der eingeladenen Gäste.
Das hat sich natürlich, also wir haben den Künstlerinnen und Künstlern, wir waren darauf angewiesen, dass die Künstlerinnen und Künstler die von uns gebaute Struktur nutzen, um ihre Projekte, ihre Arbeit und sich selber möglichst gut in einem digitalen Raum zu präsentieren. Dadurch sind ganz unterschiedliche Formate entstanden, die auch ganz unterschiedliche, teilweise wirklich absolut neue performative Ansätze in digitalen Räumen hatten. Also zum Beispiel das Spielen in Videokonferenzen mit der SprecherInnenansicht und der Galerieansicht, dass man plötzlich punktuell alle sieht, die an dem Format teilnehmen, in ihren jeweiligen Räumen und dann wieder nur eine Person fokussiert hat. Damit zu spielen, das war toll. Was sich grundsätzlich sagen lässt, ist, dass sich die klassische These von Katrin Pasich und vielen anderen Menschen aus dem Umfeld bewahrheitet hat. Internet funktioniert immer da, wo Interesse an echtem Austausch, an Wissensgenerierung und Vermittlung ist. Da funktionieren digitale Technologien als sehr gute, sehr demokratische Kulturtechniken. Und wo es nicht funktioniert, ist Repräsentation. Eben der Intendant betritt die Bühne und nutzt den repräsentativen gravitätischen Rahmen. Die Politikerinnen und Politiker kommen dazu und so weiter. Das klappt nicht. Und auch die traditionellen Selbstvergewisserungsrituale, das Rumstehen nach der Premiere in Gruppen, denen ein bestimmter tribaler Hintergrund oder ein bestimmtes Machtgefüge drauf projiziert wird. Also sowas wie die Intendantin steht mit dem Regisseur und den aufstrebenden jungen Kulturjournalisten in der einen Ecke und alle schielen rüber oder sowas. Das funktioniert natürlich gar nicht im Internet. Und das Ergebnis waren bei uns beim Hauptsache Online Festival wirklich total gute Gespräche. Also das war außergewöhnlich, wie intensiv und weiterführend die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre Formate und über ihre Arbeiten waren. Und als jemand, der irgendwie 20 Jahre Erfahrung mit dem sogenannten Publikumsgespräch hat, war das ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich und für die Beteiligten auch. Also geprägt von echtem Zuhören, echtem Interesse, gemeinsamem Nachdenken. Das war toll.
Ja, ich denke, dass das im Moment ja eine der auch viel beredeten Chancen ist, dass eine so brennende Situation, neue Situation, aber auch eine, die viele natürlich gerade unter freien Künstlerinnen in Gefahr bringt, wobei ich diese Gefahr als gar nicht nur negativ sehe, ohne sie jetzt runterreden zu wollen, weil überleben müssen wir ja trotzdem irgendwie alle, aber dass diese Herausforderung, die im Moment gerade an frei arbeitende Menschen gestellt wird, dass die eben auch einfach so eine Intensität, so eine Authentizität, so ein echtes Ich will was, ich muss was Neues finden, zustande bringt. Und damit komme ich zu einer Frage, die ich ganz spannend finde oder sehr wichtig schon immer finde, nicht erst jetzt, im Bereich von Theater, also Performancekünsten, nämlich die Frage der Präsenz, die ja nicht einfach dadurch gegeben ist, dass alle in einem Raum sitzen, was im Moment natürlich zu Recht auch von Performancekünstlerinnen, Theatern und so bedauert wird, dass das nicht mehr stattfinden kann, also diese direkte Versammlung von Menschen, aber damit ist ja Präsenz als Qualität, als wirkliches Dasein noch lange nicht gegeben. Das hast du ja gerade auch gesagt. Es gibt dann so Rituale, es gibt so Gewohnheiten, die so eine Pseudopräsenz hervorbringen. Und das finde ich spannend. Das wäre ich jetzt sehr interessiert dazu, noch was zu hören, eben gerade aus dieser gerade erlebten Erfahrung dieses im Online-Raum stattfindenden Festivals heraus.
Das ist eine zu gute Frage, weil ich kann die nicht richtig beantworten, glaube ich. Also ich kann es vielleicht mit so punktuellen Beobachtungen machen. Bei der Eröffnung, als dann so gerade eben so alles digital klar war, was wir machen wollten und die Infrastruktur stand und ich dann gesehen habe, ich die Namen der Menschen gesehen habe, die sich in das Zoom-Meeting reingeschaltet haben. Und ich mir genau vorstellen konnte, wie die jetzt ausgesehen hätten, wenn sie ins Kraftwerk Bille reingekommen wären und dann da zusammengestanden hatten, bin ich so, also es hat mir so hart gefehlt, das, was du Präsenz nennst, also die Präsenz mit dem Publikum, mit den Menschen, die sich gemeinsam in einem Raum versammeln, um Kunst zu erleben oder sich was erzählen zu lassen oder über was nachzudenken. Das war so, aber es war halt auch noch ganz am Anfang des Shutdowns. Und was aber geklappt hat, war für mich ganz häufig das Wiederfinden im Gespräch und im Austausch. Also das hat die physische Präsenz übersprungen oder die mangelnde physische Präsenz, dieses Vakuum wurde dadurch übersprungen, also durch das gemeinsame Denken an Sachen oder wenn Ligner den Audiowalk gefilmt hat und uns alle mitgenommen hat oder wenn Esther Pilkington die Workshop-TeilnehmerInnen gebeten hat, kurz ihre Wohnung zu filmen oder sowas. Da war sowas wie Präsenz, gemeinsame Präsenz in einem Raum spürbar. Und was halt wirklich hart ist, das haben auch viele berichtet, ist, wenn man dann über einen Tag mehrere Online-Formate macht und dann ist das letzte zu Ende und man macht das Gerät aus und man ist genau da, wo man vorher war, alleine oder in meinem Fall dann mit Kindern, schlafenden Kindern in der Wohnung. Das ist schon hart. Also das ist, das hat mich auch danach ganz schön auf Entzug gebracht. Also wie gesagt, ich freue mich extrem auf die Co-Präsenz und habe aber auch diese Ersatzerfahrung total genossen.
Ist nicht diese Erfahrung der Einsamkeit, die du gerade ja beschrieben hast, nach so einem virtuellen Treffen, wo dann kein Fest mehr stattfinden kann, gerade etwas, was einen auch als Gemeinschaft weiterbringen kann? Ich sage das oder frage das vor dem Hintergrund, dass ja nur durch das in sich selber tief hinabsteigen auch im Außen gemeinsam was wirklich Qualitatives stattfinden kann. Oft ist es ja so, dass man in der Gemeinschaft auch so eine Oberfläche bedient. Ich meine jetzt gar nicht so dieses globale Zusammenstehen, was du vorhin gemeint hast, wo jeder von dem anderen irgendwie was kriegen will, sondern auch, dass man manchmal dann so Ängste übertüncht, die da sind oder auch Fragen. Es müssen ja gar nicht Ängste sein. So die Frage, die dahinter steht, ist ja im Moment ganz stark angesichts des Todes, der den meisten ja jetzt auch nur so als Frage präsent ist. Ich glaube, hier in Deutschland hat kaum jemand jetzt ja direkt so mit Toten zu tun gehabt, also vom Corona oder sonst wie. Aber das steht ja irgendwo als Riesenbedrohung dahinter und bringt tatsächlich die Gesellschaft weltweit zu Aktionen, die nie denkbar gewesen wären. Also was zum Beispiel Klimaschutz oder so angeht, ist einfach so ein Virus und dann gibt es Zahlen, die ja gar nicht so immens sind, ich will die jetzt nicht runterreden, aber das bringt die ganze Gesellschaft sozusagen zu so einem Shutdown und dahinter steht ja die Angst vorm Tod und das ist ja etwas, was jeden Einzelnen in seiner Einsamkeit betrifft.
Also ich glaube, dass oder wir denken ja jetzt natürlich schon über andere Formate nach und wir denken darüber nach, was sich so ergibt. Es gab ein schönes Panel beim Hauptsache Online Festival mit Barbara Plankensteiner, Bettina Steinbrügge, also Barbara Plankensteiner vom Mark, Bettina Steinbrügge vom Kunstverein, Sibylle Peters vom Fundus Theater, Kerstin Ewert vom K3 auf Kampnagel. Und die haben natürlich auch darüber nachgesprochen und nachgedacht, wie man diese lange, lange Phase hin zu sowas wie Normalität dann als Institutionsleiterin gestalten kann. Und es gibt da natürlich total viele Möglichkeiten, die der nächste Schritt sind. Also wenn jetzt quasi der Schritt war, das, was geht, online machen, um einfach irgendwie am Laufen zu bleiben und um bestimmt für viele Menschen, in meinem Fall ist das auch Teil meiner Motivation, das zu machen, der Angst oder der Einsamkeit einen Halt oder eine Struktur zu geben, einen Abgleich mit dem Außen, der plötzlich nicht mehr funktioniert an so vielen Stellen, dann ist es umso wichtiger, dann analoge Formate zu ermöglichen. Es wird viel jetzt über Spaziergangsformate nachgedacht, über Fahrradfahrformate, über die Öffnung von Kulturinstitutionen für Einzelpersonen. Oder negativ formuliert, was müssen Menschen, die für Institutionen verantwortlich sind, bedenken, wenn sich die Gesellschaft anfängt, in immune und nicht immune Menschen oder Risikogruppen und Nicht-Risikogruppen aufzuteilen? Was ist denn die Verantwortung von KulturpolitikerInnen und LeiterInnen von Kulturinstitutionen? Und auf jeden Fall muss da Gemeinschaftserfahrung und Präsenzerfahrung so früh wie möglich sicher angstfrei möglich gemacht werden. Also ich habe auch jetzt drüber nachgedacht, ich habe mich so ein bisschen aufgeregt, als ich in der SZ, also es ist auch ein Fehler, das vermutlich zu lesen, aber irgendwo war jetzt Christoph, ich weiß gar nicht, ob er Christoph oder Christopher, also Rüping, dieser so ein Staatstheaterregisseur, der dann in der SZ als Initiator der Digitalisierungsdebatte gefeiert oder präsentiert wurde, wo ich auch gedacht habe, wir waren wirklich lange nicht mehr in den freien darstellenden Künsten unterwegs oder online unterwegs. Auf jeden Fall hatte dann so kurz die Vision wie so eine Staatstheaterpremiere. Die Burg wird eröffnet und so 12 Minuten im Stück drin fängt jemand im Parkett an zu husten. Und sukzessive verlässt die Hälfte des Publikums den Saal vor der Pause und nach der Pause kommen 25 Leute wieder und am Schluss stehen dann die Darstellerinnen und Darsteller oben auf einer leeren Bühne. Das jetzt nur als kleines, konkretes Beispiel für viel mehr Facetten einer unsicheren Präsenzorganisation in den Monaten, die kommen oder vielleicht Jahren, die kommen. Also wenn man es global betrachtet, bestimmt Jahren, die kommen. Und da müssen Künstlerinnen und Künstler zusammen mit ProduzentInnen, mit KulturinstitutionsleiterInnen neue Formen finden, die oder Formen ausbauen und entwickeln und ausprobieren und anbieten, die Präsenz sicher ermöglichen. Wir müssen einen angstfrei und einsamkeitsfrei Kunst gemeinsam machen und genießen.
Ja, das ist sicherlich die Herausforderung. Natürlich ganz, ganz schwer, wirklich vorstellbar. Ich hatte mit Joachim Lux auch gesprochen, weil wir gerne unsere Gespräche sehr weit streuen in alle Szenarien rein. Der eben auch darüber nachdenken muss, wie geht das dann mit den Schauspielerinnen zum Beispiel, denen natürlich ihr Arbeitsfeld extrem fehlt, die auch große Mühe haben, auch wenn die noch privilegiert sind und irgendwo ein Gehalt haben, das ist völlig klar. Das sei ja eingeräumt, aber wie das dann geht, also weil ich meine, gerade solche Kunstformen, das betrifft ja genauso Tanz, egal ob im freien Raum oder wo auch immer, erfordert ja einfach körperliche Nähe. Und wie geht das dann, wenn man die nicht mehr zulässt? Wobei ich eigentlich mir dann auch die Frage gestellt hat, wer entscheidet denn eigentlich im Moment darüber, was wirklich angesichts dieses Virus, was ja der Ausgangspunkt für all das ist, was tatsächlich sinnvoll schützend ist. Ich meine, Sicherheit gibt es ja so und so keine. Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, vor die sich mal die Gesellschaft stellen muss. Wir sind daran gewöhnt, dass irgendwie das Leben abgesichert wird, in welcher Form auch immer. Gibt es Sicherheit im Leben? Ich finde es eigentlich absurd, wenn man sich die Jahrhunderte vor, sagen wir mal, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also dieser Wohlstandsgesellschaft hier vor allem auch im Westen anguckt, dann gab es das eigentlich nie. Jedenfalls absolut nicht mit dieser Selbstverständlichkeit. Und dann ist ja auch die Frage, inwieweit darf nicht der Einzelne natürlich mit Bewusstheit und Bedachtsamkeit auch entscheiden, der Einzelne heißt dann auch einzelne Gruppen, zum Beispiel eine Gruppe von Schauspielerinnen oder von Künstlerinnen, was für ein Risiko sie eingehen wollen. Warum stellen sich nicht, das ist jetzt nur so eine Idee, eine Gruppe von Künstlerinnen zusammen und entwickeln ein Stück und sagen so, okay, wir leben jetzt zusammen, Familien dürfen ja auch zusammen sein, wir sind jetzt eine Familie und wir erarbeiten was. Also das ist so eine Frage, die ich mir auch stelle, weil im Moment ist es merkwürdig, dass irgendwo gegen diese gesundheitlichen Verordnungen von oben eigentlich fast, ja, ich sehe eigentlich gar keinen Protest entsteht oder zumindest mal irgendwo sowas gegengehalten wird und sagt, okay, wir sehen, es gibt den Virus, da muss man drüber nachdenken, man muss sich erkundigen und man muss gucken, wie man damit umgeht, aber wir haben trotzdem noch einen Freiraum.
Also ich glaube, das wird sich schnell verändern. Nein, ich glaube, nein, das ist ja ganz klar. Also Menschen können sich verabreden, um Theater zu probieren und das, also da habe ich auch keine Rolle, das irgendwie zu beurteilen oder nicht. Man muss halt so selber seine Sicherheitsabstände finden. Und ich glaube, das wird in der freien Szene, wird es da natürlich naturgemäß schneller ganz unterschiedliche Formatangebote, Initiativen und Experimente geben. Und die Staatstheater, also die haben auf mehreren Ebenen damit zu kämpfen, weil zum einen natürlich eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Angestellten besteht. Und zum anderen auch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihrem Publikum. Und man weiß ja, dass das Publikum von Staats- und Stadttheatern und Opern hat einen ausgesprochen hohen Altersdurchschnitt und ist damit quasi Risikogruppe zu, weiß ich nicht, 2/3. Über 60 ist, glaube ich, der Standard. Und ist natürlich genau an der Angstfront extrem empfindlich, weil ja der repräsentative Rahmen, den man betritt, die schöne Architektur, die, was weiß ich, das ein bisschen hübsch machen oder besondere Kleidungsstücke aus dem Schrank wählen, um ins Theater zu gehen. Das ist ja eine ganz starke Selbstvergewisserung und Angstbekämpfungsmechanismus und Gemeinschaftserlebnis über formale Geschichten und ist natürlich wahnsinnig anfällig für unkontrollierbare Gefühle wie Angst oder Panik. Und deswegen das würde mich auch interessieren, wie Joachim oder andere Menschen sich das vorstellen. Ich glaube nicht an die 40% mit 40% Kapazität im Herbst eröffnen Variante und jeder zweite Platz bleibt frei. Das ist nicht das Problem. Die Angst ist das Problem.
Ja, genau. Das denke ich auch.
Ja, und da müssen individuelle Wege gefunden werden. Und das hängt aber total davon ab, wie sich das jetzt entwickelt. Ob eine zweite Welle kommt, ob was weiß ich, bekanntere Menschen sterben und wie es sich auch in anderen Ländern entwickelt.
Ja, sicherlich. Aber ich glaube, dass diese Diskussion, zum Beispiel das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ganz wenig bis jetzt zur Sprache kommt. Weil das wird immer so dargestellt, als wäre das völlig klar, was jetzt wirklich an Auflagen oder dadurch auch Möglichkeiten, eingeschränkten Möglichkeiten da ist. Und das ist, glaube ich, ja auch eine Frage, die man sich stellen muss. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser Auseinandersetzung mit dem Tod, der einfach notwendig ist und bis jetzt in der Gesellschaft nur sehr begrenzt stattfindet. Das ist ja eine Lebensfrage. Also der Tod ist eine Lebensfrage, vielleicht sogar eine Überlebensfrage, denn wir sterben definitiv alle, ob später oder nicht und woran auch immer. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja eine Grundvoraussetzung und vielleicht auch eine ganz tiefgehende Frage, die ja auch ganz, ganz vielen Theaterproduktionen oder Kunstproduktionen, lassen wir mal das Theater als begrenzte Kunstform auch beiseite, zugrunde liegt. Oft sind große Kunstwerke, welcher Natur auch immer, die bis heute eine ganz starke Wirkung haben, eben gerade vor diesem Hintergrund entstanden, also in Zeiten der großen Not oder auch durch Menschen, die sich mit dem Tod sehr stark auseinandergesetzt haben.
Ja, ich kann da keine richtige Prognose geben, aber ich weiß, glaube ich, so wie du auch oder wie alle, die darüber nachdenken, das wird alles verändern. Also selbst wenn es, was ich total hoffe, bei uns glimpflich weiterläuft und nicht viele Menschen schwer erkranken oder sterben, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir alle, wenn es vorbei ist, jemanden kennen, der schwer erkrankt ist oder von Tod in dieser Pandemie betroffen ist. Und das wird natürlich auch alle Geschichten verändern, die auf Bühnen erzählt werden. Also Anfang März war ich noch in der Kuratoriumssitzung und habe noch Anträge gelesen für Stoffe, die alle in der Vor-Corona-Zeit geschrieben wurden. Und man hatte dann so das mulmige Gefühl, dass sich da 99% der Antragsteller in komplett andere Stoffe geschrieben hätten, wenn sie die Nachrichtenlage zum Zeitpunkt der Kuratoriumssitzung berücksichtigen hätten können. Und darauf reagieren ja Förderinstitutionen schon ausgesprochen toll. Also der Take-Care-Fonds vom Fonds Darstellende Künste ist ist nicht nur eine tolle Fördermaßnahme, sondern ist auch so schön geschrieben, also mit so einer Menschlichkeit, die eben auch die drohenden Todeserfahrungen, die emotionalen Belastungen, die auf alle, selbst die nicht mit schwerer Erkrankung oder Tod konfrontiert werden, die einfach nur an der Einsamkeit knacksen und an dem auf sich selber zurückgeworfen sein oder auf die eigenen Kinder zurückgeworfen zu sein, das wird alles verändern. Und da sind Künstlerinnen, Künstler und Kulturinstitutionen und Förderinstitutionen gefragt, weiß nicht, es hört sich kitschig an, aber heilende Formate zu finden, heilende Stoffe.
Ich finde das gar nicht kitschig, sondern ich finde das sehr richtig und treffend gesagt. Vielleicht zum Schluss, Julian, noch die Frage, fühlst du dich, die Menschen in deinem Umkreis, mit denen du arbeitest und zu tun hast, denn ganz gut betreut, begleitet, sozusagen von den Hilfen, die im Moment finanziell für die Freien zur Verfügung gestellt werden? Oder hast auch du, wie doch eine ganze Menge Menschen im Moment, jetzt mal auf Deutschland begrenzt, das Gefühl, dass die Kultur so ganz hinten angestellt wird?
Nein, ich fand das, was die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg gemacht hat und sofort auch die Hamburgische Kulturstiftung, die Augstein-Stiftung, alle wie die quasi am Tag zwei oder sogar noch früher Solidarität und Klarheit und Entscheidungsfreudigkeit gezeigt haben, das war so toll. Also das hat wirklich, das hat natürlich auch das Hauptsache Online-Festival ermöglicht, aber das hat so vielen Menschen in diesem plötzlichen Wegbrechen von allem wirklich geholfen. Und in Berlin ist es ähnlich schnell gegangen. Das war richtig schön. Aber jetzt werden halt die dicken Bretter gebohrt werden müssen. Und wenn wir von, weiß ich nicht, 15-20% weniger Steuereinnahmen ausgehen, dann wird es alle treffen. Dann ist es erstmal unwahrscheinlich, dass viele Aufwüchse in jedem Bereich kommen werden. Und eher wahrscheinlich, dass bestimmte Projekte nicht mehr gefördert werden können. Also das wird vermutlich nicht oder erst spät die freien Darstellungskünste treffen, weil die ja sowieso nicht so viel bekommen. Aber es wird keine zweite Elbphilharmonie geben, würde ich mal.
Ja, das ist ja vielleicht, nichts gegen die Elbphilharmonie. Ich glaube, die Diskussion haben wir auch ein bisschen hinter uns, aber das ist ja auch nicht das, was jetzt irgendwie besonders zu bedauern wäre. Ja. Dann bedanke ich mich, Julian Kamphausen, für das Gespräch. Und ich meine, bei all diesen Gesprächen fällt mir und auch meinem Kollegen KP Flügel immer wieder auf, dass man dranbleiben sollte. Das heißt, das Gespräch nach einer gewissen Zeit wieder aufgreifen und gucken, was die Entwicklungen sind und die Erfahrungen.
Ja,
in diesem Sinne bedanke ich mich.
Ich bedanke mich bei dir fürs Dranbleiben und schöne Grüße an KP und ich freue mich auf eure Arbeiten.